die Wirkung, eben diese Wirkung ist am Anfang phänomenal. Und nachdem sich der Körper daran gewöhnt, hat man diese Wirkung dann irgendwann nimmer. Und dann will man es halt aufstocken mit noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich dachte, es wären psychische Probleme, warum ich mich immer umbringen will. Ich hätte nie an die Droge gedacht, nie.
Drogen in Deutschland. Wie spricht man darüber? Neben Christiane F. und ihren Kindern vom Bahnhof Zoo fällt einem zunächst einmal der Schriftsteller und Journalist Jörg Fauser ein. Der hatte in seinem Leben eigentlich alles genommen, was er bekommen konnte. Deshalb nannte man ihn auch den deutschen William S. Burroughs. Kaum einer konnte so gut die jeweiligen Wirkungen der verschiedenen Substanzen erklären. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Sekt und Bier.
Der Sekt,
schimpfte Fauser im Jahr 1983.
Dieser falsche Aufputschteufel, der uns erst mit Sodbrennen, dann mit Magengeschwüren attackiert, erst mit falscher Euphorie beleidigt und dann mit Depressionen herausfordert. Der Sekt ist eine Seuche, Volksseuche Nummer 1. Dabei wäre wie so oft im Leben das Desaster zu vermeiden gewesen. Wären wir doch beim Naheliegendsten geblieben, beim Bier. Als ob das Bier nicht alles hätte, was wir Deutschen brauchen, um mit beiden Füßen fest auf der Erde zu bleiben, wenn das Leben uns stürmisch kommt. Und als ob nicht auch das Bier in Maßen und in guten Qualitäten genossen genau jenen Dämmerzustand herstellt, der uns sachte von der festen Erde abhebt und uns hernach einen bekömmlichen Schlaf schenkt. Ich frage mich, wofür wir Sekt brauchen, wenn wir Bier haben.
An diese Zeilen denke ich, als mir auf dem Weg nach Bayreuth eines jener braunen Autobahnschilder auffällt, auf denen in ganz Deutschland Werbung für die jeweils umliegende Gegend gemacht wird.
Genussregion Oberfranken, Land der Brauereien.
Tatsächlich ist Oberfranken aber keine Genussregion, eher eine Suchtregion. Das wird zum Beispiel im Joker-Casino deutlich, einer Spielhölle gleich am Bayreuther Hauptbahnhof. Rastlos und ganz und gar in ihr Tun vertieft laufen die Spieler hier zwischen mehreren Automaten hin und her. Ein junger Mann in Skateboarderjacke hackt in manischem Tempo auf eine Maschine ein, auf der ein Spiel namens Extra Wild läuft. Seine Augen kleben wie hypnotisiert am Bildschirm. Plötzlich springt er auf, verschwindet auf der Toilette und kommt eine ganze Stunde lang nicht mehr zurück, so als hätte er die Zeit vergessen. Dies sind typische Effekte für eine Droge, die hier so verbreitet ist wie sonst nirgendwo in Deutschland. Crystal Meth, kristallines Methamphetamin, ein hochwirksames, halbsynthetisch hergestelltes Stimulans. Seit dem Schengener Abkommen aus dem Jahr 2007 sind die Grenzen offen und die insbesondere in Tschechien hergestellte Substanz ist in den grenznahen Regionen spottbillig zu bekommen. Kein Wunder also, dass man sich ausgerechnet in der Bezirksklinik Bayreuth auf die Therapie dieser Drogensucht spezialisiert hat. Roland Hertel-Petri, der Oberarzt der suchtmedizinischen Abteilung, erläutert, wie Crystal Meth im Gehirn eines Süchtigen wirkt.
Alle Drogen haben ja irgendwo im Körper ihre Andockstellen bei diesen Neurotransmittern beziehungsweise bei den Pumpen, die wieder dafür sorgen, dass diese Botenstoffe, die zwischen den Nervenzellen die Übertragung von Informationen ermöglichen, dass die wieder recycelt werden. Das Methamphetamin blockiert, wie auch andere Drogen, diese Rückaufnahme. Das bedeutet, das Dopamin, was in den Zellspalt kommt, kann ganz, ganz lange und stark wirken.
Dopamin, das ist ein Neurotransmitter, der in unserem Gehirn für Glücksgefühle sorgt.
Was es aber eben noch sehr viel stärker macht als alle anderen Substanzen ist, dass es selber in die Nervenzelle aufgenommen wird, also aus der das Dopamin gekommen ist, und in der Nervenzelle dann die Dopaminspeicherbläschen kaputt gehen. Und auch die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, sodass einerseits das ganze Dopamin schlagartig rauskommt, daher dieser riesen Flash, dieses großartige Glücksgefühl, was die Konsumenten am Anfang verspüren.
Mit diesem Glücksgefühl stellt sich schlagartig ein ungekanntes Selbstvertrauen ein und das Gefühl von Stärke und Schnelligkeit. Man fühlt sich hellwach und hat keinen Hunger. Doch der Preis dafür ist hoch. Roland Hertel-Petri.
Die Nervenzelle selber, diese Ausläufer, diese Axone der Nervenzelle, die sterben dann ab und dann funktioniert der Mensch eben nicht mehr. Also die Nervenzelle funktioniert nicht mehr und der Mensch kann sich dann nicht mehr motivieren auf die Dinge, die ihm sonst Freude bereiten.
Wie so viele Substanzen, die heute als Drogen geläufig sind, also unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, tauchte auch das Methamphetamin zunächst als Medikament auf.
Seine Geschichte reicht 80 Jahre zurück.
Das Interessante oder das sehr Spezielle an Amphetamin und auch Methamphetamin ist, dass sie eigentlich von ihrer Anlage, Amphetamin kam Anfang der 30er Jahre auf den amerikanischen Markt, war ein Asthmamittel, verkaufte sich wahnsinnig gut. Der Hersteller war interessiert, noch mehr zu verkaufen. Um neue Märkte zu erschließen, hat er dann durch sehr gezielte Finanzierung der Forschung, also er hat einfach Projekte geforscht, die neue Verwendungen erfunden haben oder neue Erfindungen entdeckt haben, je nachdem, wie man das betrachtet, hat er dann nur die Sachen finanziert, bis zur Veröffentlichung finanziert, die neue Verwendungen für dieses Medikament hinzufügten.
Hans-Christian Dani, er ist der Autor des Buches Speed, eine Gesellschaft auf Droge.
Es wurde als Entzugsmittel für Alkohol verwendet, es wurde bei Parkinson verwendet. Es gab über 40 Anwendungsbereiche innerhalb kürzester Zeit für eine einzige Substanz, von denen man sich dann sehr schnell von den meisten wieder verabschiedet hat. Ich denke, da ist auch sehr stark diese Anlage quasi zur Droge schon von dem Umgang, den die Industrie eigentlich darin angelegt hat, vorgegeben. Weil die Unterscheidung zwischen Medikament und Droge ist ja im starken Maße, was steht auf dem Beipackzettel, wofür soll man das anwenden? Das ist jetzt dafür da, dass die Kopfschmerzen weggehen, aber man kann es halt auch, wenn man mehr davon nimmt oder wenn man es nimmt, wenn man gar nichts hat, als Rauschmittel oder als einen Umgang mit Alltag verwenden. Das nennt man dann Droge.
Ein sehr frühes und vielleicht das prominenteste Amphetaminopfer war die amerikanische Schauspielerin Judy Garland. Sie ist auch ein Beispiel dafür, wie die Substanz, die zunächst als Medikament eingesetzt wurde, bald zur Droge wurde. Als Judy Garland 1969 und im Alter von nur 47 Jahren an einer Überdosis Tabletten starb, war das nur der Schlusspunkt einer Drogenkarriere, die sie bereits als Teenager eingeschlagen hatte.
Judy Garland war gecastet worden für den Film The Wizard of Oz und zwischen diesem Casting und dem Beginn der Dreharbeiten hat sie angefangen stark zu pubertieren und sah plötzlich nicht mehr wie die 10-jährige Dorothy, die sie in dem Film darstellen sollte, aus, sondern wurde langsam eine junge Frau und ihr wuchs ein Busen und sie bekam halt Formen, die nicht mehr kindlich genug aussahen und das ließ sich auch nicht alles mit dem Kostüm beseitigen und daraufhin hat der Werksarzt der Filmfabrik vorgeschlagen, man könnte ihr doch einfach regelmäßig Amphetamin geben und sie würde dadurch dünner werden und man könnte auch diesen Pubertätsprozess stoppen, beziehungsweise erstmal für eine Weile für den Zeitraum der Dreharbeiten unsichtbar machen. Wirkung davon war, dass sie halt die gesamte Zeit latent einfach unter Drogen stand. Was man auch sehr gut sehen kann in den Filmaufnahmen, als wie sie das aus ganz, ganz weiter Ferne guckt und halt eben auch dieses Lied singt, was für mich so ein bisschen wie der Beginn der Verwendung von einer Droge als Medium ist, der dann sich fortsetzt in einer durch Drogen geprägten Popkultur. Was auch bei ihr eben auch schon auftaucht, ist dieses leichte Flirren in der Stimme und dieses Flirren, was auch diesem Lied das Besondere gibt.
Was Judy Garland während der Dreharbeiten im Jahr 1939 bekommen hatte, war Amphetamin. Also derselbe Wirkstoff, der unter dem Namen Speed bis heute als aufputschende Droge konsumiert wird. Im selben Jahr, also mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, trat aber das Methamphetamin erstmals größer in Erscheinung. Die Wirkung dieser Substanz übertrifft die des Amphetamins um ein Vielfaches. Der japanische Pharmakologe Akira Ogata hatte Methamphetamin zum ersten Mal 1921 in kristalliner Form synthetisiert. Nun erst schlug aber die Stunde des Großeinsatzes. Im Zweiten Weltkrieg versuchten die Achsenmächte Japan und Deutschland, ihre militärische Unterlegenheit pharmazeutisch zu kompensieren. Unter dem Namen Pervitin wurde die vermeintliche Wunderdroge in Deutschland gefeiert. Die Tabletten sollten Konzentration, Marschgeschwindigkeit und Opferbereitschaft der Wehrmachtssoldaten erhöhen. Die Produktion des Pharmakonzerns Temmler, der das Medikament in Berlin herstellte, wurde als kriegswichtig eingestuft. Im Volksmund war von der neuen Panzerschokolade oder den Hermann-Göring-Pillen die Rede.
Die Wehrmacht war sehr interessiert, dass einfach Benutzer länger am Stück wach halten konnte. Und es gab so eine Diskussion innerhalb der Wehrmacht. Es gab eine Pro- und eine Kontrafraktion. Die Pro-Fraktion hat gedacht, damit können wir die halt tagelang am Stück marschieren lassen. Die Kontrafraktion hat gesagt, ja, wir schieben bei denen aber die Erschöpfung nur auf und hinterher sind sie dann umso erschöpfter.
Das Pervitin von damals und das Crystal Meth von heute. Es sind nur zwei Namen für dieselbe Droge. Ein entscheidender Unterschied liegt aber in der Dosierung. Denn der Kick des viel höher konzentrierten Crystal Meth ist sehr viel stärker. Das liegt zum einen am Wirkstoffgehalt, zum anderen an der Verabreichungsform. Roland Hertel-Petri.
Während ja in den 80er Jahren eigentlich das Speed und auch das Ecstasy oral eingenommen wurde als Tabletten, ist dieses Crystal Speed, diese kristalline Methamphetamin, eine Substanz, die hauptsächlich nasal eingenommen wird am Anfang. Das bedeutet, dass sofort sehr viel größere Wirkstoffmengen im Hirn ankommen, als das bei dem D-Amphetamin oder auch beim Ecstasy jeder Fall war. Das bedeutet, dass es sehr viel schneller abhängig macht.
Und wem die Wirkung bei steigender Gewöhnung an die Substanz zu schwach erscheint, kann sie durch eine andere Verabreichung auch noch verstärken.
Das Crystal Speed hier in Oberfranken wird in den letzten Jahren aber auch immer wieder geraucht. Das heißt, es wird einfach in ein Glas hineingegeben, zum Beispiel eine abgeschraubte Glühbirne, und dann wird es erhitzt mit diesen schnell, mit den Heißbrennern, und dann wird es eingeatmet, und das gilt als eine noch gefährlichere Konsumform.
In der Bezirksklinik Bayreuth leitet Roland Hertel-Petri die Entgiftungskuren von Crystal Meth-Benutzern, die sich eben erst in Behandlung begeben haben. Im Anschluss daran empfehlen die Mediziner langfristigere Therapieformen.
Das können Selbsthilfegruppen sein. Wir haben exzellente Narcotics Anonymous Gruppen hier in Bayreuth und können aber auch ambulante Reha sein. Teilstationäre Reha gibt es hier in Oberfranken nicht für Amphetaminpatienten. Oder dann die berühmte Langzeittherapie, die stationäre Reha. So eine stationäre Reha dauert dann 26 Wochen. Das ist eine Riesenüberwindung für jemanden aus der Drogenszene, zu sagen, ich gehe ein halbes Jahr weg und ich versuche danach ein komplett neues Leben an einem anderen Ort anzufangen. Das bedeutet ja ein kompletter Bruch mit all den Menschen, mit denen man vorher eigentlich so seine letzten Jahre vermeintlich gut verbracht hat, nämlich mit denen, die konsumiert haben.
Die Rehabilitationsklinik Hochstadt liegt eine halbe Stunde von Bayreuth entfernt. Sie ist in einem ehemaligen Zisterzienserkloster aus dem 17. Jahrhundert untergebracht. Die Autofahrt dorthin verläuft durch den idyllischen Naturpark Frankenwald, aber man darf sich nicht täuschen. Am Straßenrand stehen Plakate, die davon künden, dass es hier in der so beschaulich wirkenden Provinz auch ganz schön zur Sache geht. Eine Techno-Party wird unter einem Motto aus nur 4 Buchstaben angekündigt. Fuck. In Hochstadt treffe ich Thorsten Schneider, dessen Name hier aus Gründen der Anonymisierung geändert wurde. Ich frage ihn, wie lange man sich wachhalten kann auf Crystal Meth.
Also ohne dass es richtig auffällt, kann man 2-3 Tage, aber im Prinzip 5-6 Tage mithalten. Wenn man mal zwischendrin mal eine halbe Stunde schläft, geht es schon, man kann es echt lang rausziehen. Mein längstes waren mal 8-9 Tage, ja.
Und wie fühlt sich das an?
Die Zeit verfliegt, ohne dass man irgendwas Sinnvolles gemacht hat, so 3-4 Tage rum, und man schnallt es überhaupt nicht einfach. Gar nicht. Aber man hat eben das Gefühl, dass alles passt. Komplett. It's L.E.G., bro. Man macht stundenlang irgendeinen Schwachsinn daheim, ne, wo fast arbeiten fast unmöglich ist, also nur auf Crystal. Man schafft es meistens gar nicht mehr zur Haustür rauszugehen, weil man davor zum Beispiel einen MP3-Player sucht und dann nimmt man einen MP3-Player und dann sitzt man erstmal 6 Stunden mit dem MP3-Player rum und rafft überhaupt nichts mehr. Also das ist wirklich komisch, ne? Und wenn ein Freund sagt, der ist gleich da und ist auf Crystal, ne, das kann dann noch 5-6 Stunden dauern und das ist nicht einmal böse von dem. Also, weil der macht dann im Auto irgendwas Unsinniges und das ist ganz wichtig für ihn in dem Moment.
Thorsten Schneider ist schon seit Monaten in der Reha. Vor 15 Jahren ist der heute 35-Jährige über Amphetamin an Crystal Meth geraten. Er half damals in der Diskothek seines Bruders aus. Dieser Bruder, ebenfalls Crystal-abhängig, hat sich mittlerweile umgebracht. Das hat auch Thorsten Schneider schon mehrfach versucht. Immer wieder ist er in der Psychiatrie gelandet und zuletzt für ein ganzes Jahr im Gefängnis. Nun also die Reha. Thorsten Schneider sitzt mir in Jogginghose, Turnschuhen, Basecap und einem T-Shirt gegenüber. An den Unterarmen kann man so die vernarbten Schnittwunden erkennen. Offen spricht er über seine Krankheit. Seine Lebensgeschichte ist aber auch ein Beispiel dafür, wie lange Crystal Meth Benutzer ihre Sucht vor der Umwelt geheim halten können.
Das Krasse ist an dem... Ich bin mit 20 dann bin ich zur Lufthansa, habe dort 4 Jahre gearbeitet. Alles an der Amphetamin und Crystal. Bin zum Abteilungsleiter sogar hochgestiegen. Mit 24 habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Fahrschullehrer. Auch unter Amphetamin und Crystal. Und dann habe ich 5 Jahre als Fahrlehrer geschult unter Amphetamin und Crystal. Also es ist schon heftig, ne? Man kann schon damit, man kommt echt durch. Man macht sich halt so stückchenweise kaputt, ohne dass es halt... Das ist eine Droge, die kann man jeder nehmen, ohne es auffällt. Erstmal über Jahre.
Nicht einmal seiner Frau ist etwas aufgefallen.
Ich habe damals meine Frau kennengelernt. Ich war 10 Jahre verheiratet. Die hat von der Droge das erste Mal erfahren, als nach 7 Jahren die Polizei die Wohnungstür eingetreten hat. Ja. Ohne die war 7 Jahre lang, ne, hat ich mich echt so genommen, ich bin mit dieser Droge.
Crystal Meth, die gefährlichste Droge der Welt, titelte im Jahr 2006 zum Beispiel der Stern. Das Magazin zeigte dazu Gesichter mit schockierendem Hautausschlag und verfaulten Gebissen. Es handelte sich aber um Bilder aus den USA. Bilder, die man in Deutschland so noch nicht gesehen hatte. Roland Hertel-Petri weiß um die unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen, die daraus entstehen.
Auf diesen Bildern sieht man ja immer diese heftigen Zähne. Ja, diese völlig kaputten Gebisse, da, wo alle Zähne ausgefallen sind, wo die Lippen aufgeplatzt sind. Und das ist auch Realität in den USA. Die Zähne fallen aus, auch in Deutschland, auch vom Crystal Speed bei uns. Aber in Deutschland ist es so, dass Gott sei Dank alle eine Krankenversichertenkarte haben und die Konsumenten wollen ja meistens Spaß haben. Und wenn die merken, dass ihnen die Zähne ausfallen, dann lassen sie das mal ganz schnell richten. Und deshalb sieht man das bei uns nicht so wie in den USA.
Die körperlichen Folgen der Droge mögen mal mehr, mal weniger stark sichtbar sein. Die zerebralen Effekte von Amphetamin und Methamphetamin hingegen kehren auf ähnliche Art immer wieder. Zum Beispiel die Enthemmung des Sprachzentrums im Gehirn. Und die hatte ihre Auswirkungen sogar auf die Geschichte der Literatur. Hans-Christian Dani?
Dass unter Literaten Amphetamin sich so großer Popularität erfreut, hat mit so einem Phänomen, was man beim gewöhnlichen Nutzer Laberflash nennt. Das resultiert daher, dass Amphetamin bestimmte sprachbildende Zentren im Gehirn enthemmt. Derjenige, der Nichtschreiber, redet dann einfach wahnsinnig viel. Also Leute auf Speed reden sich um Kopf und Kragen und auch sehr viel Unfug. Man kann auch einfach statt zu reden einfach schreiben.
Von Jean-Paul Sartre weiß man, dass er seine nicht eben schmalen philosophischen Bücher unter dem Einfluss von Amphetamin geschrieben hat. Auch der Science-Fiction-Autor Philip K. Dick schrieb in rasendem Tempo, was seinen Lektor vor arge Probleme stellte. Nachträglich musste er die Handlungslücken auffüllen, die durch Dicks sprunghaftes Denken entstanden waren. Ein weiteres Beispiel, der Speed-Junkie Jack Kerouac und sein berühmtester Roman On the Road. Ein typischer Auszug.
Wütend rieb er sich den Unterkiefer. Er wendete das Auto und fuhr an 3 Lastwagen vorbei. Er raste mit aufbrüllendem Motor in die Stadtmitte von Testament, schaute in alle Richtungen zugleich und sah alles, was sich im Winkel von 180 Grad vor seinen Augen befand, ohne auch nur den Kopf zu bewegen. Zack! Da entdeckte er schon eine Parklücke und wir standen drinnen. Er sprang aus dem Auto.
Zum Beispiel Kerouac hat es natürlich genau eingesetzt, weil er dieses Gefühl einer Zerrissenheit, auch der abbrechenden Sätze, so einer Syntax, die anfängt zu tanzen, eines Lebens, was in der Ekstase stattfindet, weil er genau das beschwören wollte. So, und hat deswegen dieses Buch wahnsinnig schnell runtergeschrieben, hat er ja auch so eine Methode erfunden, dass er gar nicht mehr das Papier neu einlegen musste, sondern quasi auf die Rolle drauf geschrieben hat und hat diesen Laberflash dann in so ein unheimlich schnelles Dahinschwirren der Buchstaben übertragen.
Im Alltag eines Crystal-Konsumenten wirft gerade diese Wirkung der Droge aber auch Probleme auf. Auch die Kriminalpolizei profitiert nämlich vom Laberflash der Süchtigen.
Man setzt doch, ja. Das richtige Laberflash. Deswegen ist es ja auch mit der Polizei so heftig immer. Wenn die Polizei einen erwischt, ne, da ist dann auf alles, was da war, gepfiffen, der verrät Gott und die Welt.
Die Ego-Shooter-Droge ist auch dafür bekannt, dass sie die sexuelle Leistungsfähigkeit verbessert. Also die Fuck-Party auf dem Land.
Es gibt aber auch sehr viele, die mit einer Form, die Terminologie nennt das so Hypersexualisierung, reagieren und sehr offen auf jede Form von Reiz reagieren. Es führt bei manchen Männern zu sehr langen Erektionen oder zu sehr häufigen Erektionen. Das hat mit der Blutdrucksteigerung und verschiedenen anderen Faktoren. Das ist nicht zwangsläufig so, aber es taucht Stereotyp auf. Das hat das sehr stark befördert, dass es als eine Droge auf Sexpartys oder halt auch in Teenagerkreisen also einfach so eingesetzt wurde. Es gab einfach in den USA diese These, dass es einen Anstieg der Infektionen mit HIV gegeben hat durch Crystal Meth. Das lässt sich wahrscheinlich nicht ganz leugnen, es gibt einfach einen Moment der Enthemmung.
Man kann also auf Crystal kann man viel, viel länger Sex haben. Bis man eben zum Höhepunkt kommt, das kann 2 Stunden dauern. Ohne Probleme. Also, was nicht gerade gut ist oder sonst was, also muss, weil ist ja nicht normal eigentlich. Aber ja, es kann auch 2-3 Stunden dauern. Das ist wirklich phänomenal. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wäre das legal, wäre das wahrscheinlich die Nummer 1, wäre ja Verkaufsschlager. Ja. Also ich habe meine Frau damit auf die Dauer völlig überfordert mit dem Sexualtrieb von mir. Dadurch, ne? Viele sind davon auch so krank, dass sie da nächtelang eben vom Internet hocken und sich selbst befriedigen, um das immer irgendwie gebacken zu kriegen. Welcher Frau kann man das antun auf die Dauer?
Es ist von Hochstadt nicht weit an die tschechische Grenze. Zum Beispiel ins oberfränkische Selb, eine Kreisstadt mit 16.000 Einwohnern. Selb ist ein verschlafenes Nest der Schlaflosen. Und erst hier wird mir das Ausmaß des Drogenproblems quer durch alle Gesellschaftsschichten deutlich. Die Rollläden an den Häusern sind heruntergelassen, auch am Tag. Jeder 2. oder 3., sagen die Leute hier, ist süchtig. Nicht nur Jugendliche, sondern auch Lehrer, Unternehmer oder Anwälte, die sich von ihren Klienten mit Crystal bezahlen lassen. Die örtliche Diskothek heißt Metro, aber die Jugendlichen hier sprechen nur vom AIDS-Keller. Gerade letzte Woche ist etwas Dramatisches passiert. Ein Mann hat einem anderen im Streit die halbe Nase abgebissen. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. Im Jahr 1942 waren die Verheerungen, die der auf Methamphetamin geführte Blitzkrieg angerichtet hatte, nicht mehr zu übersehen. Und es war das Jahr, in dem sich der Arzt und Dichter Gottfried Benn eine andere Verwendung der in Deutschland hergestellten Pervitin-Tabletten wünschte.
Pervitin könnte statt des Bomberpiloten und Bunkerpionieren einzupumpen, zielbewusst für Zerebraloszillationen in höheren Schulen eingesetzt werden,
schreibt Ben in seinem Essay »Provoziertes Leben«.
Das klingt wahrscheinlich manchem abwegig, ist aber nur die natürliche Fortführung einer Menschheitsidee. Ob Rhythmus, ob Droge, ob das moderne autogene Training, es ist das uralte Menschheitsverlangen nach Überwindung unerträglich gewordener Spannungen. Solcher zwischen Außen und Innen, zwischen Gott und Nicht-Gott, zwischen Ich und Wirklichkeit. Und die alte und neue Menschheitserfahrung über diese Überwindung zu verfügen.
Heute kehrt der Wunsch nach einer Verbesserung unserer Gehirnleistung durch Medikamente unter einem neuen Etikett zurück. Neuro-Enhancement heißt das Zauberwort. So veröffentlichten renommierte Wissenschaftler, darunter die Psychiatrieprofessorin Isabella Häuser und der Jurist und Philosoph Reinhard Merkel, schon 2009 ein Memorandum. Titel: Das optimierte Gehirn. Gehirnfunktionen, so die Autoren, sollten verbessert werden, sobald die Pharmaindustrie in der Lage sei, die geeigneten Mittel dazu zu liefern.
Selbst in futuristischen Szenarien, Stichwort Superintelligenz, in denen es tatsächlich um ein Überschreiten der menschlichen Natur ginge, wäre erst noch zu begründen, warum uns diese sakrosankt sein sollten, wo wir doch sonst wenig zurückhaltend darin sind, die belebte und unbelebte Natur in unserem Interesse zu verändern.
Das Argument der Autoren? Weil sich sowieso schon die meisten Leistungsträger unserer Gesellschaft, zum Beispiel die Manager, heimlich mit rezeptpflichtigen Psychopharmaka versorgten, sei es an der Zeit, diese Praxis endlich auf eine legale Basis zu stellen. Und was, wenn dann doch ungewünschte Nebenwirkungen auftreten?
Pillen können wieder abgesetzt werden, wenn ihre Gesamtwirkung auf das Gefüge der Persönlichkeit missfällt. Der melancholische Dichter kann doch ruhig einmal ausprobieren, wie es wäre, weniger schwermütig zu sein. Sollte seine Kreativität darunter leiden und er diesen Verlust durch den Zugewinn an Lebensfreude nicht kompensiert finden, kann er das NEP absetzen und vielleicht ein wunderbares Gedicht über den hinter ihm liegenden Zustand der Selbstentfremdung schreiben.
Womöglich steckt aber doch noch etwas anderes hinter diesem Plädoyer.
Es gibt die größten Versprechungen über Medikamente, die uns in nächster Zukunft erreichen werden. Die Zahlen sagen aber genau das Gegenteil. Es gibt mehr als eine Halbierung allein seit 1975 bis 1995 der neu zugelassenen wirklich neuen Medikamente. Was hingegen hergestellt werden wird, sind Medikamente, die neu verpackt sind, in denen eine alte Substanz einer neuen Wirkung zugeschrieben wird. Das heißt, dass bestimmte Mittel, die bisher bei Alzheimer eingesetzt werden, nun Enhancer heißen. Und man kann damit irgendwie viel besser seine Prüfungen machen oder ist schlauer im Büro oder kann seinen Haushalt besser organisieren. Da sollen Märkte erschlossen werden. Da wiederholt sich eigentlich diese Sache, die mit Amphetamin begonnen hat, dass Märkte erfunden werden müssen.
Es scheint so, als verhielten sich die vermeintlich saubere Idee des Neuro-Enhancement und die dreckige Realität des Crystal Meth zueinander wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und vielleicht liegt genau hier auch das Problem. Crystal Meth ist die gefährlichste Droge der Welt und hat dennoch das Image, kaum eine Droge zu sein. Als Wachmacher und leistungssteigerndes Mittel für Überarbeitete und Gestresste hat es seinen Ort in einer Welt des kollektiv empfundenen, andauernden Burnouts.
Also ich hätte nie damals, nie, wenn jemand zu mir gesagt hätte, ich bin ein Junkie oder so, ne? Ich meine, ich bin ja drogensüchtig, ich habe mich jahrelang gestanden, jahrelang.